Willkommen zu einer neuen Folge von Good Friends and Great Adventures, dem International Ocean Film Tour Stories Podcast. Ich bin euer Host Max von Nitsch und heute haben wir einen Weltrekordhalter und lebende Legende zu Gast. Einen der schnellsten Männer auf dem Wasser, Björn Dunkerbeck. Mit 42 Weltmeistertiteln ist er der erfolgreichste Athlet in der Geschichte dieses Sports. In unserem Gespräch erzählt er, wie er zum Windsurfen kam, wie er Rekordgeschwindigkeiten von über 100 km/h erreichte und wie sich der Sport im Laufe der Jahre verändert hat. Wir sprechen außerdem darüber, welche Rolle seine Familie in seiner Karriere gespielt hat und was ihn auch heute noch jeden Tag aufs Board treibt. Björn ist ein Good Friend unserer Tour. Und wer sie nicht kennt, die International Ocean Film Tour ist das Filmevent für alle, die das Meer lieben. Einzigartige Dokus auf der großen Leinwand, inspirierende Geschichten von Menschen, die uns zeigen, wie wichtig es ist, unseren Planeten zu schützen. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Jetzt aber viel Spaß beim Hören. Let's go! Moin Björn, schön, dass du bei uns bist.
Moin, ja, schon wieder bei euch sozusagen. Bei der Ocean Film Tour war ich ja schon oft dabei, auch bei der Premiere in Hamburg, war wunderschön. Dann München, Gran Canaria, Lanzarote, in Jamejo de Lagua. Und es war immer ein Riesenerfolg, von dem her, ich freue mich wieder bei euch zu sein. Diesmal im Podcast.
Ja, jetzt im Podcast. Ich freue mich auch total, dass das klappt. Und wir fangen den Podcast immer mit der Frage an, what are you doing?
What am I doing? Well, I'm on Gran Canaria, ich bin auf Gran Canaria. War die letzten Tage schön windsurfen, alleine und mein Sohn Daniel, der 11 Jahre ist, in Porto Esquerdo, wo auch unser Weltcup immer jedes Jahr im Juli stattfindet. Nächstes Jahr, so Info vom 5. Juli bis 13. Juli, haben wieder alle Junior-Disziplinen dabei, natürlich Männer und Frauen in der Pro-Liga in der Welle und auch Slalom. 100%ig Finne und wenn das Budget reicht, auch voll. Von dem her Action ohne Ende nächsten Juli hier auf Gran Canaria.
Erwartet uns einiges. Und bevor wir jetzt weiter eintauchen, magst du dich trotzdem noch mal eben einmal kurz selber vorstellen?
Ja, hallo, ich bin der Björn Dunkerbeck. Ich bin 42-facher Windsurf-Weltmeister und der Einzige, der auch alle Disziplinen gewonnen hat. Ich kann es ja mal aufreihen. In der Welle, im Slalom, im Racing. 12-mal die Gesamtwertung hintereinander von 1988 bis 99. Dann auch 5-mal Speed-Weltmeister und einige europäische Meisterschaften habe ich auch noch gewonnen.
Und genau über diese Erfolge wollen wir heute sprechen. Ganz insbesondere auch über deinen Film, über die Connection, dein Great Adventure. Wahrscheinlich einer der größeren der letzten Jahre, Born to Windsurf. Da ging es ja darum, dass du den Rekord, deinen persönlichen Rekord und auch die 100 km/h knackst. Da werden wir gleich nochmal drauf eingehen. Ich würde da aber sagen, wir gehen einmal zurück zu deinen Anfängen. Und zwar magst du uns einmal mitnehmen, wo bist du geboren und wo bist du aufgewachsen?
Aber natürlich, mein Vater ist aus den Niederlanden und ist nach Dänemark ausgewandert, hat meine Mutter kennengelernt, die Ulla. Und ich bin dann 1969 im Juli auf der Welt gekommen. Da bin ich dann mit meiner Schwester in der Grundschule gegangen. Meine Eltern haben das Windsurfen gelernt in Dänemark, fanden es da oben zu kalt zum Windsurfen, haben dann irgendwie durch Freunde Gran Canaria entdeckt. Wir waren dann auch über Weihnachten da, in 77, 78. Anstatt Österreich und Skifahren war Windsurfen Gran Canaria angesagt. Und denen hat sich so gut gefallen, dass sie in April 78 schon alles verkauft haben in Dänemark, einen riesengroßen Mercedes-Bus, alles reingepackt haben, was noch übrig war. Und dann ab nach Gran Canaria und haben eine Surfschule aufgemacht.
Ich finde das irgendwie immer wieder cool, wenn es einfach so kleine Momente im Leben gibt, die dann maßgeblich, glaube ich, das ganze Leben nicht nur für deine Eltern, sondern auch für dich und jetzt wiederum auch deine Kinder verändert haben, weil wahrscheinlich wärt ihr ja gar nicht sonst so richtig ans Windsurfen gekommen, wenn ihr nicht euer kompletten Lebensmittelpunkt auf die Kanaren verlagert hättet.
Das wäre ganz sicher ganz anders gekommen, auf jeden Fall. Obwohl sie in Dänemark auch schon am Ringkøbing Fjord einige Surfschulbetreiber, damals von F2 auch der Importeur in Dänemark, von Fern & Fernsehen, die sportlichste Marke, den sie später dann auch hier auf Gran Canaria eigentlich importiert haben. Von dem her, die hätten wahrscheinlich schon Surfen gelernt, denn wir sind auch schon hinten drauf gelegen im Sommer. Aber es wäre sicherlich nie so weit gekommen, wie hier auf Gran Canaria aufzuwachsen, das ist klar. Denn hier kann man eben 365 Tage im Jahr Wassersport betreiben und das geht natürlich in Dänemark nicht.
Ja, das glaube ich, war selber schon mal oben, auch so im Winter. Das ist auf jeden Fall ein bisschen ungemütlicher als unten bei euch in Maspalomas im Winter. Vor allen Dingen häufig gefühlt auch ein bisschen unberechenbarer. Ich habe mich gerade gefragt, dein Vater aus den Niederlanden, deine Mutter aus Dänemark, wieso sprichst du eigentlich so gut Deutsch?
Ich hatte ganz früher mein Taschengeld mit verdient, die abgetriebene Windsurfer, wieder zurück zu surfen bis zur Surfstation. Und da konnte ich dann rucki zucki Deutsch sprechen, ein bisschen Französisch sprechen und Spanisch natürlich auch. Von dem her, auf Gran Canaria kann man viele Sprachen lernen und was ganz wichtig ist, auch sie immer wieder benutzen. Und natürlich die ganze Reiserei hinterher. Viele deutschsprachige Freunde und Sponsoren aus Österreich, war F2 ja ganz lange. Und danach auch Red Bull seit 1993. Ich bin ja bei Red Bull schon über 30 Jahre. Und da sind ja auch viele Deutschsprachige unterwegs. Von dem her, das ist der Grund.
Verrückt, das ist mir gerade erst so bewusst geworden. Ich dachte, Moment mal, das hört sich ja irgendwie an, als wärst du in Deutschland aufgewachsen. Aber cool, das so zu hören. Und ich würde gerne noch mal kurz vielleicht 2, 3 Sätze dazu hören, welche Rolle denn wirklich deine Eltern dann damit gespielt haben, auch mit der Eröffnung der Surfschule auf Gran Canaria. Vielleicht kannst du uns so ein bisschen mitnehmen, wie dein Alltag als Kind damals aussah und wie du so angefangen hast, da richtig reinzuwachsen.
Ja, erstens mal, ich bin ja dänisch in der ersten und halbe zweite Klasse gegangen. Es gab auf Gran Canaria keine dänische Schule. Dann haben sie mich in eine norwegische Schule geschickt, eine kleine, niedliche, weil Dänisch und Norwegisch sind ziemlich ähnlich. Dann habe ich natürlich auch Norwegisch gelernt. Und das Schöne war, dass wir nur von 8:30 bis 14:30 Schule hatten. Und da hat man auch den ganzen Nachmittag, um einfach Windsurfen oder andere Sportarten auszuüben. Und ich bin immer direkt mit der Schultasche zur Surfstation zu meinen Eltern und dann aufs Wasser.
Verrückt. Das heißt, du hast quasi immer jeden Tag 13:30 und dann, weil die Bedingungen es zulassen, ich nehme an, das war auch dann damals schon in Maspalomas im Süden, jeden Tag die Möglichkeit gehabt, bei euch zu surfen.
Jeden Tag, klar, da braucht man ja auch nicht so viel Wind wie heute. Also da war es auf jeden Tag aufs Wasser, direkt Schulklasse ist geflogen Richtung Surfkasten sozusagen. Und dann war ich auch auf den Brettern.
Und war es am Anfang so, dass du auch rechts und links geguckt hast, irgendwie Wellenreiten oder andere Geschichten, oder war eigentlich, okay, am meisten Spaß, Fokus, Windsurfen und Attacke?
Also ganz am Anfang hatten wir eigentlich nur Windsurfen und dann später dann natürlich auch Wellenreiten, hat sich ja angeboten, also wir haben schöne Wellen, auch direkt am Fahrer haben wir wunderschöne lange Welle, die, wenn es gut läuft, bis 4, 5 Meter hoch wird und bis fast 1 Kilometer lang ist. Und je nachdem, Süd oder Südwest, Swell ist der Ideale. Von dem her, direkt da an der Surfstation war es perfekt. Und dementsprechend haben wir es dann natürlich auch noch gelernt irgendwann.
Das ist eine Sache, da werde ich direkt gleich mal bei Google Maps gucken, wie das aussieht. Das interessiert mich ja als Surfer doch sehr. Und ich würde gerne noch 2 Sätze dazu hören. Wie war das bei dir? Du hast natürlich jeden Tag Windsurfen betrieben, du warst immer im Wasser. Deine Eltern haben ja auch schon Erfahrungen gesammelt, glaube ich, auch im Contest-Bereich. Vielleicht kannst du da nochmal sagen, was die dir da mitgegeben haben, weil mich natürlich interessiert, wie bist du an das Contest-Surfen gekommen? Du hättest ja auch einfach sagen können, es macht Spaß und ich werde was anderes.
Das stimmt, aber ich war schon immer ein Wettkampftyp, egal ob beim Murmelspielen oder beim Laufen in der Schule oder Hochsprung in der Schule oder nachher Windsurfen. Und sowohl meine Mutter Ulla, die ja auch am Anfang in der Amateurdisziplin Windsurferklasse, Mistfallklasse 79, 80, 81 zweite, dritte geworden ist. Gewonnen hat sie leider nie, aber aufs Treppchen gestanden ist sie einige Male und hat dadurch viel Taktik bei den typischen Dreiecksregatten, die olympische Klasse haben wir es damals genannt, die olympischen Dreiecke Windsurfen gelernt. Und es gab damals auch schon eine kleine Windsurf-Community, die sich dann mindestens einmal im Monat entweder in Maspalomas oder in Puerto Rico oder sogar manchmal in der Hauptstadt Las Palmas außerhalb vom Hafen diese Rennen ausgeübt haben. Und da war ich natürlich ganz junge auch dabei und war natürlich der Jüngste mit Abstand, aber konnte dadurch auch viel lernen von den Älteren. Und ich denke mal, das hat mich dann stärker gemacht in den jungen Jahren.
Verrückt. Und dann bist du quasi, ich sag mal, so ein bisschen da reingestolpert, dass es für dich ganz natürlich war, ohne klaren Übergang, einfach so ein bisschen schwimmend, hast du dann angefangen, deine Profikarriere in jungen Jahren zu starten.
Ja, in 1982 gab es in Bahia Feliz, wo wir auch eine Surfstation hatten, die erste Mistral Einzelklasse Weltmeisterschaft. Und da war Robin Ness auch zum ersten Mal auf Gran Canaria. Der ist da schon diese Klasse nicht mehr mitgesurft, der ist nur Funboard gesurft, hat einen Fotoshoot gehabt mit einigen anderen von den Mistral-Team. Ich kann mich erinnern, Charlie Messmer war hier, der Klaus Maran war hier, der Uli Seas Fotograf, der sehr, sehr berühmter Windsurf-Fotograf und Naturfotograf war in den vielen Jahren. Und ich habe dann gesagt, ja, hier ist zwar nicht so viel Wind in Bahia Feliz, aber ich kenne einen Strand, der ist nur eine Viertelstunde von hier, das heißt Pozzo. Pozzo Izquierdo, da können wir nachher hin, wenn die Rennen vorbei sind, nehme ich dich mit. Und dann sind wir dann in Konvoi da raufgefahren und weil die Insel rund ist, hast du vielleicht im Süden ein bisschen Windabdeckung, aber wenn der Wind nördlicher ist, hast du in Pozzo und Vargas 6, 7 Windstärken, obwohl im Süden nur 1 bis 2 sind. Das ist ein ganz schönes Phänomen. Also im Süden kann man in Windstille Urlaub machen und dann, wenn man surfen will, fährt man 1/4 Stunde, 20 Minuten die Küste hoch und ist voll Gas, also richtig guter Wind. Und da waren wir dann jeden Tag im Prinzip Windsurfen nach den Rennen und er hat dann Pozzo Izquierdo kennengelernt, als es noch kein Parkplatz gab, als es noch kein Windsurf-Center gab, als es noch keine Shops gab, als es noch keine Restaurants gab. Von dem her war es ein schöner Anfang.
Wenn du das gerade so beschreibst, ich habe selber nicht so eine große Verbindung zum Windsurfen, aber natürlich zu älteren Surffilmen und ich finde das irgendwie immer so total spannend, dann auch zu sehen, wie das auch schon vor 10, 20, 30 Jahren aussah, als noch nicht jeder Surfspot oder Windsurfspot, wie du gerade sagst, einen Parkplatz hat, wo man noch so ein bisschen das Gefühl hat, hier ist echte Natur, hier kommen nur die Leute hin, die sich da wirklich auch mit auseinandersetzen, die Bock haben, die Zeit da reinpacken, auch neue Spots, sage ich jetzt mal, zu erkunden. Und dann finde ich das wirklich immer so total spannend, weil du ja jetzt quasi auch diesen kompletten Wandel der Windsurf-Kultur so mitbekommen hast, ne, von diesen Anfängen über den riesigen Boom und dann zumindest das Gefühl, so dass es dann wieder ein bisschen abgeflacht ist auch, oder?
Ja, man kann sagen, am Anfang war Windsurfen die Mutter aller Fernsportarten. In Europa gab es ja nur Windsurfen. Und vor allem das Leichtwind-Windsurfen-Szenen ist ja explodiert in den 80er Jahren. Wenn man sich irgendwie ein bisschen positionieren wollte, dass man irgendwas anders macht, dass nur faul rumliegen auf einem Handtuch, dann war Windsurfen angesagt. Und jedes Auto hat einen Windsurfer drauf gehabt, ein kleineres, ein größeres, ein mittleres, ein farbiges. Aber jeder wollte dabei sein. Und dann in den Ende 90er, kann man sagen, Anfang 2000, kam das Kiten dazu. Das war natürlich ein bisschen kompakter. Wellenreiten wurde auch größer in Europa. Es gab diese Schaumbretter, die man relativ einfach anpaddeln konnte. Dann die Longboards, die natürlich auch hilfreich waren für viele Spots, speziell in Nordeuropa, wo die Wellen nicht ganz so schön und so lang laufen. Aber konnte man dann trotzdem ausüben. Dann natürlich Mountainbiken, auch ein Natursport, der sehr viele sowohl Windsurfer in Richtung Bike gedreht hat, die zwar auch dann noch im Urlaub gesurft haben, aber vielleicht nicht das ganze Equipment zu Hause hatten, denn es war ja auch eine Kostenfrage. Wenn man ein teures Mountainbike hat, dann ist eine ganze Windsurf-Ausrüstung auch noch ziemlich kostenintensiv, sondern viele haben sich ein bisschen separiert. Da kam das Wingfoil noch letztlich dazu. Das heißt, wenn man jetzt den Föhnsport nimmt, dann ist natürlich brutal gewachsen über die vielen Jahre. Aber wenn man die Einzeldisziplin nimmt, sind sie vielleicht ein bisschen eingeschrumpft auf Europa und globale Ebene. Auf Plätzen wie Gran Canaria, auf kanarischen Inseln, ist es nicht der Fall. Da ist Windsurfen größer wie je. Wir haben die größte Jugendförderung, die es überhaupt gibt, von die U13, 15, 18 und 21 Klasse, ist es fast immer hier voll bei den Contests. Mhm. Ähnlich ist es auch in anderen Revieren wie Spanien, Frankreich, Italien, wo sehr viele Eltern mit ihren Kindern windsurfen. Und ich sage auch immer, wo eine gute Bedingung sind und wo die Eltern und Großeltern surfen, gehen auch die Kinder windsurfen. Natürlich, wenn du mitten in Deutschland wohnst, wo es nur ein Baggersee gibt, dann ist wahrscheinlich Straßenrad oder Inlineskaten besser oder mehr angesagt. Von dem her ist es auch ein bisschen revierbedingt, wo man halt gut windsurfen kann oder eben halt nicht ganz so gut.
Auf jeden Fall, gerade wo du Italien sagst, ich erinnere mich daran in den frühen Jahren, als ich vielleicht so 7, 8, 9 war, also um die 2000-Wende herum, da waren wir mit meinen Eltern häufig am Gardasee. Und am Gardasee im Norden waren ja auch immer starke Winde, die da direkt aus den Wellen, aus den Bergen rauskamen. Also ich sag mal für Italien starke Winde. Da war es auf jeden Fall auch so, dass man dann viele Leute da immer gesehen hat und das auch recht voll war. Und es stimmt, als wir jetzt da waren vor ein paar Jahren, war es eigentlich immer noch genauso voll wie damals. Aber genau wie du das gesagt hast, hätte auch das Gefühl, es war alles früher sehr konzentriert auf Windsurfen und je mehr Sportarten dazu kamen, die Menge der Menschen ist vielleicht gleich geblieben, aber die Sportarten sind jetzt vielleicht dann so ein bisschen unterschiedlich und man probiert halt neue Sachen aus, wie du gesagt hast, wie Wingfoilen, Wellenreiten etc.
Ja, denke ich auch. Also die Masse ist auf jeden Fall größer geworden, aber eben auf 10 verschiedene Disziplinen. Von dem her, die meisten Firmen, die da mitarbeiten, die haben ja alle Produkte in Windsurfen, Wingfoilen, Kiten. Ist ja nicht so, dass sie nur Windsurfen machen. Also gibt es ganz wenige, die nur eine Sache machen. Von dem her, die ganze fanatische, begeisterte Fönsport-Community ist viel größer geworden. Und das darf man halt nicht vergessen.
Ja, und ich finde irgendwie, eine Sache ist mir gerade eingefallen, die eigentlich ganz interessant ist. Und zwar, ich merke das selber beim Surfen. Selbst wenn ich nicht aktiv beim Wellenreiten auf dem Brett stehe, sondern andere Sachen mache, sei es mal auf dem Stand-Up-Paddleboard, auf einem Bodyboard oder einfach so in den Wellen tobe, ich habe das Gefühl, alle Zeit, die ich im Wasser verbringe, hilft mir irgendwo dabei, auch ein besserer Surfer zu werden, weil ich halt immer mehr Zeit in diesem Umfeld verbringe, Wellen besser lesen kann etc. Und ich glaube, so ist es ja beim Windsurfen wahrscheinlich auch, dass man dann von vielen anderen angrenzenden Sportarten immer Sachen mitnehmen kann, die man dann wieder auf sein Windsurfen versucht zu übertragen, weswegen es wahrscheinlich sinnig ist, wenn man mal keinen Wind haben sollte, dann halt mit einem SUP oder Wellenreiten oder
auszuprobieren. Absolut, also SUP ist auch für die ältere Generation so wie mich ideal. Ich erwische da immer noch viele Wellen bei guten Bedingungen. Bin nämlich ganz so gelenkig wie in den 20ern, von dem her, das Stand-Up-Paddling ist mir sehr entgegengekommen. Und wir haben wunderschöne Wellen hier auf dem Kanal für Stand-Up-Paddling, sowohl hier im Süden, Westen und auch im Norden. Und man braucht dann nicht so eine perfekte Welle, wie so ein Wellenreiten, sondern das macht einfach viele Spots, die sich öffnen durch Stand-Up-Paddeln.
Ja, du hast gerade gesagt, du bist nicht mehr so gelenkig wie früher und vielleicht können wir da eine kleine Detour nehmen. Du hattest vor ein paar Monaten, glaube ich, eine Hüftoperation. Habe ich das richtig im Kopf?
Das hast du richtig im Kopf. Ich habe vor 5 oder 6 Jahren meine linke Hüfte komplett ausgewechselt, habe danach meine Speed-Rekorde nochmal verbessert, auch die 100 km/h.
Und alles
seit 8 Monaten ist es auch die rechte Hüfte so kaputt gewesen, dass sie ausgewechselt werden musste. Und mittlerweile habe ich sie ausgewechselt und bin auch wieder im November wieder, dann jetzt endlich wieder schmerzfrei in Lüderitz wieder dabei im November, wie gesagt, zum Speedsurfen.
Ganz kurz, bei der Hüfte, ist das was so oder so gekommen wäre oder ist es schon was durch all die Jahre hartes Training, Windsurfen und Belastung, dass es dadurch sich so ein bisschen abgenutzt hat?
Es ist eine Sportabnutzung. Es haben sehr viele Sportler, egal ob Windsurfer, Wellenreiter, ob es Fußballspieler oder Basketballspieler sind. Die meisten, die ein bisschen älter sind, die haben mindestens eine Hüfte ausgewechselt, wenn nicht schon 2. Von dem her, nach meiner ersten Auswechselreihe von der Hüfte, habe ich jetzt wie viele kennengelernt, die es auch haben. Und sagen, ja, wenn es alles gut läuft, ist es überhaupt kein Problem. Also ihr müsst keine Angst haben davon. Krass, die sportlichste ist auf der Seite, ganz ein kleiner Schnitt gibt's nur. Mhm. Und dann kannst du im Prinzip den Tag darauf schon die Gehstützen schon wieder die ersten Schritte machen. Und ich bin eigentlich einen Monat nach der OP schon die ersten 20, 30 Meter ohne Gehhilfe so gegangen. Man soll es zwar mitnehmen, weil man soll es ja nicht so anstrengen und vor allem nicht umkippen ohne Grund. Aber die Reha ist extrem schnell geworden auch. Mein Dr. Ulrich Vielwert ist auch ein Windsurfer, der am Ammersee direkt am See wohnt. Nachbar von Andy Laufer sozusagen, der auch langzeitiger Weltmeister, nicht auch deutscher Meister war, aber lange im Weltcup unterwegs war. Weltmeister wollte er immer werden, aber es nie geschafft. Tut mir leid, Andy, ich habe sie fast als Weltmeister verkauft. Und ist auch beim Speedsurfen dabei. Der Held hat auch schon den deutschen Rekord gehabt in mehreren Jahrgänge. Und es kann gut sein, dass ich ihn in ein paar Wochen wieder sehe und den Lüderitz auf dem Speedkanal.
Es ist ja wirklich verrückt, wie du das sagst. Ich hätte jetzt auch gedacht, ich wusste nicht, dass du schon vor 8, 9 Jahren diese eine Hüfte ausgetauscht bekommen hast, dass es dann so schnell wieder geht. Das heißt, innerhalb von dann ein bisschen mehr als einem Jahr von der OP stehst du quasi wieder da und versuchst deinen Rekord von über 103 km/h wieder zu brechen.
Also der Beispiel bei der ersten Hüfte habe ich am 17. Februar operiert. Und bin Ende Juli die Speed-Weltmeisterschaft mitgesurft auf Fuerteventura und bin Dritter geworden. Und jetzt bei der zweiten war ich natürlich schon oft Windsurfen. Ich war auch auf meiner Surfstation, meine Partnerstation auf Bonaire gewesen vor 2 Wochen. Genau vor Sylt, 3 Wochen mittlerweile oder 4 Wochen kann es auch sein. 2 Wochen jeden Tag 3 Sessions gemacht. Und die hat mich nach dem Sommer auf Gran Canaria, wo ich relativ langsam angegangen habe, viel weitergeholfen. Natürlich musst du deine Reha weitermachen. Also das ist ja Elektrobike oder Standbike und Gym und alles Mögliche. Mhm. Das gehört einfach zu dem Leben eines Sportlers dazu, so oder so. Und das muss man halt dann, wenn man so eine OP hat, noch konzentrierter machen, damit man wieder schneller auf die 100% kommt. Auch wenn die 100% nicht so sind wie vor 20 Jahren, aber beim Speedsurfen wird das jetzt besser gehen wie in den letzten Jahren, da bin ich ganz sicher.
Verrückt, da hat sich ja sowieso, glaube ich, super viel getan. Also ich kenne das vom Surfen so ein bisschen. Vor 20, 30 Jahren sind die ganzen Surfenden, wenn du gefragt hast, ja, was trainierst du so? Ja, ich gehe jeden Tag 8 Stunden surfen, das war's. Und mittlerweile machen ja auch viel mehr Sport. Man sieht das auch im Fußball. Die Fußballer sind alle viel athletischer geworden über die letzten Jahre. Ich habe das Gefühl, dass man das fast sportartübergreifend einfach viel mehr macht, dass man auch den ganzen Körper trainiert, eben nicht nur mit der Sportart, sondern halt auch dann mit Gym, Kraft Aufbau etc. Und gerade nach so einer OP kann ich mir vorstellen, dass das dann einfach auch ein bisschen intensiver abläuft. Ich würde gerne nochmal zu dem ganzen Thema World Cups zurückkommen. Und zwar kann ich mir vorstellen, dass du natürlich viel Zeit da investiert hast. War es von Anfang an so, dass du fixe Trainingspläne hattest oder warst du jemand, der, ich sag mal, so gute Gene hatte und so viel Talent, dass es eher war, ich gehe einfach surfen und das funktioniert? Oder hast du da wirklich auch strikte Abläufe mit Dingen, die du einfach immer wieder geübt hast?
Also am Anfang war das sicher sehr windsurflastig. Es gab ja auch sehr viele Verbesserungen in das Windsurf-Equipment, wo wir viel testen mussten, um das Material zu verbessern. Mhm. Und da ist auch total viel Zeit drauf gegangen. Aber Mountainbiken war ich schon seit Anfang an, also seit 1986, kann ich mich erinnern, da hatten wir schon die ersten Cannondale Mountainbikes mit XTR-Schaltung aus Japan. Von dem her die Top-Bikes überhaupt. Und natürlich, umso fitter das du bist, umso besser surfst du hinterher auch. Und man kann auch nicht jeden Tag 8 Stunden surfen, das geht ja gar nicht. Von dem her, das war immer eine Kurve, bei guten Bedingungen bist du mehr gesurft. Und wenn die Bedingungen nicht mehr ganz so gut waren, bist du halt mit größeren Brettern, mit größeren Segel schon auch gesurft, aber hast dann mehr Crossfit gemacht, bist joggen gegangen oder Mountainbike gegangen oder im Fitnessraum. Und umso älter ich wurde, umso mehr Trockentraining, umso weniger Wassertraining. Alleine schon, weil man muss sich so fit halten, um das zu können. Die Technik hast du ja schon und das Know-how hast du ja auch schon. Und dann würde ich sagen, am Anfang ist es wichtig, dass man tausende von Stunden surft und dann umso älter man wird, dann ist es wichtig, dass man die Stunden auf dem Wasser sehr mit Kopf angeht und die Zeit auf dem Wasser nützt, um sich zu verbessern oder zu halten. Und dann aber die Fitness im Prinzip nicht ersurfen muss, sondern die vom anderen Sportarten sich erlernt oder gewinnt sozusagen. Fitnessraum, Mountainbiken, Joggen bin ich jetzt nicht mehr so der Mann, der so oft geht, wegen meiner Hüften logischerweise. Ja. Aber alles andere ist tipptopp.
Ich sehe das ja schon allein bei mir in den 10 Jahren, wo ich surfe, beim Surfen oder beim Wellenreiten, ist ja dann das Aufstehen, der Pop-up essentiell und ich merke da schon, wenn ich mal ein bisschen raus bin, wie schnell meine Hüfte dann auch wieder ein bisschen steifer wird und ich merke, ah ja, okay, vielleicht muss ich da jetzt mal ein bisschen nacharbeiten und mich mal aktiv dehnen und trainieren, was vor 10 Jahren noch ein bisschen einfacher ging, so mit Anfang 20 ist jetzt mit Anfang 30 auf jeden Fall schon eine Ecke schwieriger, da bin ich mal gespannt, wie das dann in 10 weiteren Jahren aussieht. Bei deinem Film Born to Windsurf, da gab es ein Zitat von Matthias Neumann, der hat gesagt, seine lange Karriere ist auch begründet auf diesen Werten, die er hat. Björn ist ein unglaublicher Familienmensch und ich glaube, dass in dem Familiensystem der Dunkerbecks die eigentliche Kraft liegt. Da habe ich mich natürlich gefragt, welchen Rückhalt gibt dir deine Familie von Anfang an und vielleicht hat sich das Ganze ja auch nochmal mit den Kindern verändert. Kannst du uns dazu was erzählen?
100%ig bin ich ja durch meine Eltern in das Surfen, Windsurfen reingekommen. Sie haben den Surfsport geliebt, hatten hier bis 4 Surfschulen auf Gran Canaria. Meine Eltern haben die ersten Windsurf-Weltcups, die ersten 23 organisiert, erst alleine und dann mit einem kleinen Team, die aus mehreren Leuten bestanden ist, organisiert. Und sie surfen, also mein Vater surft heute immer noch mit 81. Und er sagt doch immer, Windsurfen hält mich jung. Er geht Stand-Up-Paddeln, er geht biken, also so ein Gravel-Bike hat er mittlerweile, kein Mountainbike mehr, aber ein Gravel-Bike. aber sagt, Natursport hält dich fit und Windsurfen ist ja eine Sportart, wo du immer wieder neu einstellen musst. Wind von links, Wind von rechts, Leichtwind, bisschen Welle, größere Welle, Choppy, sondern das, was alle anderen eigentlich trainieren wollen, die ganze Zeit out of the box. Beim Windsurfen musste ich immer wieder neu anstellen. Und deswegen denke ich auch, so eine Sportart, dass ich nicht nur im Kopf frei mache, sondern auch ganz körperlich ein super Training ist. Für jeden Sportler, der eine andere Sportart, wäre eine Windsurf als Trainingsergänzung eine super Ergänzung. Ich kenne viele Sportler, die Windsurfen. Schwindal zum Beispiel, sehr guter Windsurfer. Dani Pedrosa von dem Motorradsport, sehr guter Windsurfer. Und einige Fußballspieler, die auch hier erste Liga spielen, sowohl in Barcelona wie auch in Madrid. Und aus Gran Canaria, die sind ja auch mittlerweile in der ersten Liga wieder. Die gehen auch Wellenreiten und Windsurfen und sagen auch, ja, es ist ein Training, was uns Spaß macht. Und der Kopf wird frei, aber man trainiert automatisch länger, weil es einfach Spaß macht.
Das glaube ich sofort. Und ist es dann so, dass in den jungen Jahren der Wettkämpfe deine Eltern vielleicht auch bei den Wettkämpfen dabei waren und dann in späteren Jahren deine ganze Familie, also deine Frau und deine Kinder auch immer mitgereist sind? Oder wie sah das aus? Weil du hattest ja nicht nur ein, zwei Wettkämpfe das Jahr über, sondern das waren ja schon ein paar Tage mehr, die du an den schönsten Orten der Welt ja in den Wettkämpfen verbracht hast.
Ja, in den 90er Jahren sind wir im F2-Team gewesen, zum Glück. Meine Eltern sind natürlich mitgereist, wo sie konnten. Muss natürlich auch die Windsurfstation auf Gran Canaria weiterführen. Hatten noch eine kleine Bungalow-Anlage mit 25 Bungalows, die sie auch immer auf Vordermann halten mussten und wollten. Aber am Anfang sind sie sehr oft dabei gewesen. Dann in Mitte, wo ich über 20, 25, 30 war, dann ein bisschen weniger, aber immer wieder. Und natürlich, als ich dann Maria, meine Frau, kennengelernt habe, ist sie überall dabei gewesen. Die Alba und der Liam, bis sie in der Schule mussten, waren sie immer dabei. Egal ob Hawaii oder Frankreich oder Sylt. Und da haben wir noch zwei weitere Kinder bekommen. Martina ist jetzt gerade 17 geworden. Heute ist ihr Geburtstag. Und Daniel, auch mittlerweile ein begeisterter Windsurfer. Und er ist erst 11 Jahre alt. Von dem her, da ist noch reichlich Action.
Okay, das heißt, ich kann mir vorstellen, dass dann auch all diese Energie und ich kann mir vorstellen, dass man, wenn man, ich sag mal, 8, 9, 10 Contests im Jahr hat, dass es auch anstrengend sein kann, dass man dann maßgeblich Energie daraus zieht, dass halt eben die ganze Familie im Familienkonstrukt auch bei Contests vielleicht dabei ist.
Also in den 90er Jahren hatte ich bis 25 Contests im Jahr. Das war das Maximum, glaube ich. Also das ist, wie man gesagt, in den letzten paar Jahren, also die meisten waren in den 90er Jahren 20 bis 25 Contests. Und dann sind immer 5 Tage bis 9 Tage, je nachdem. Also Sylt auf Norddeutschland ist immer noch 9 Tage, Gran Canaria ist immer noch 9 Tage, Fuerteventura ist immer noch 9 Tage. Und dann gibt es noch viele andere Contests, die sind nur auf 5, was nur eine Disziplin sind. Von dem her, je nachdem, was für eine Disziplin man surft. Aber man kann sagen, man war mindestens 6 Monate im Jahr unterwegs, nur auf die verschiedensten schönen Plätze und manchmal auch ein bisschen die kälteren Plätze, so wie Sylt, Niederlande und auch in Frankreich hatten wir ja 2 Weltcups, einmal in La Torche in der Bretagne und einmal im Mittelmeer in Almanar. Von dem her Reisetage unendliche und es waren ja auch schöne Plätze, von dem her hat es auch Spaß gemacht.
Das ist cool zu hören. Ich kann mir halt vorstellen, dass es irgendwann vielleicht auch ein bisschen anstrengend ist, wobei man dann ja sagen muss, und da kommen wir jetzt dann dahin, 42 Weltmeistertitel und 163 World Cup Siege in allen verschiedenen Disziplinen und natürlich hier Speed-Rekorde, die du auf deinem Konto hast, da macht das natürlich auch vielleicht ein bisschen mehr Spaß, als wenn man das ein oder andere Mal nur gewinnt und viel verliert. Und da habe ich mich natürlich trotzdem gefragt, gibt's ein Geheimnis? Ist es besonders hartes Training oder sind es dann doch auch einfach Gene und Talent? Weil deine Erfolge, da gibt's ja wirklich keinen, der da jetzt rankommt. Worin liegt das Geheimnis?
Das Geheimnis liegt, glaube ich, daran, dass ich sehr jung angefangen habe, dass meine Eltern schon im Wettkampfsport dabei waren. Mein Vater war ja sogar spanischer Meister in Speedwindsurfen, so Ende 80, Anfang 90, weil er kräftig gebaut war, musste immer schön schnell surfen. Ich kann mich auch erinnern, als erstes Mal, als ich Slalom-Weltmeister war, er sagt, ja, du bist ja Slalom-Weltmeister, Björn, aber in der geraden Linie bin ich immer noch schneller wie du. Das war auch so. Weil ich war relativ leicht gebaut, damals noch. Und er war schon damals 95 Kilo, kann ich mich erinnern, von dem her auf der geraden Strecke war er noch schneller. Und das andere Geheimnis natürlich, dass ich auch wollte gewinnen in allen Disziplinen. Ich habe mich nicht gesagt, ich möchte nur Welle fahren und nur eine Welle gewinnen, sondern ich möchte auch die Slalomrennen gewinnen, aber auch die längeren Rennen wie Kursrennen, die halt mit allen zusammen, also alle Teilnehmer auf einmal surfen, war eine große Herausforderung. Und das ist ein Massenstart und nicht nur 8 Leute am Start. Die Rennen waren eine halbe Stunde lang, nicht nur 3-4 Minuten, so wie ein Slalom. Von dem her, es gab eine neue Herausforderung. Beim Speedsurfen fährst du gegen die Uhr. Und Ende 80 waren 30 Knoten der Weltrekord. Mittlerweile ist der Weltrekord bei knappe 100 km/h, was 54 Knoten sind. Von dem her ist es enorme Schritte gewesen, die wir da miterleben durften. Und das Geheimnis ist natürlich auch, kann Kanarier aufwachsen, kann 365 Tage Windsurfen, Wellenreiten oder jetzt auch mittlerweile Stand-Up-Paddeln, Mountainbiken, alles was Natursport ist, ist ideal. Und ich war immer super fit und super motiviert und wollte gewinnen. Ich habe nie gesagt, ich gehe irgendwo hin und will Zweiter werden. Das war für mich nie ein Mindset. Und dementsprechend erfolgreich war ich auch.
Das ist irgendwie total spannend. Ich komme jetzt ungefähr seit 10, 11, 12 Jahren hier in die französische Küste. Mittlerweile lebe ich hier. Und damals war das schon für mich immer unverständlich, warum die 4-5-Jährigen schon besser surfen konnten als ich. Mittlerweile ist es noch viel unverständlicher, weil das Level auch viel krasser geworden ist. Aber man merkt es super krass. Meine Tochter, die ist jetzt 2,5. Die stand jetzt zum ersten Mal mit mir vorne auf dem Surfboard. Ich nehme sie mit raus auf einem Softtop. Ich paddel mit ihr in die Wellen. Und dann ist mir das so ein bisschen klar geworden. Natürlich kannst du viel schneller, besser lernen. Und so ist das wahrscheinlich in jeder Sportart. Wenn du einfach frühen Zugang dazu hast und dann auch die Bedingungen hast, dass du es eben nicht nur im Urlaub machen kannst, sondern am besten Tag ein, Tag aus, so wie bei euch, dann ist es am Ende wahrscheinlich eine Sache von, wer bringt, gepaart mit Talent und Willenskraft, die meisten Stunden mit, die er auf dem Wasser in dem Fall verbringt.
Absolut. Und ich sage auch immer, die Stunden, die du dich selber einsurfst von Jahrgang, wenn du 5 bist, bis du 15 bist, die kann die hinterher keiner mehr nehmen. Und es macht ja auch Spaß mit anderen Kindern, egal ob Windsurfen oder Wellenreiten oder Stand-Up-Paddeln. Hauptsache, die Kinder machen es in der Gruppe zusammen, da haben sie einen riesen Spaß. Und nachher, wenn es dann in Richtung Wettkampf gehen sollte, dann hast du einfach diese Tausende von Stunden in deinem Körper und du nimmst das ganz anders auf als mit jemand, der erst mit 13, 14, 15 den Sport anfängt. Da hast du im Prinzip ähnlich wie beim Skifahren oder beim Fußballspiel auch gar keine Chance mehr. Du musst es einfach in den frühen Jahren diese Stunden mit Spaß und Freude einfach erleben.
Ja, das ist mir aufgefallen, mit 18 anfangen zu Wellen zu reiten. Das ist für mich Hopfen und Malz verloren. Da geht's nirgendwo mehr hin, wenn man rechts und links bei den Kids guckt. Ich habe mich natürlich trotzdem bei dir gefragt, 42 Weltmeistertitel. Im Surfen, im Wellenreiten, Kelly Slater, 11-facher Weltmeister, spricht man wirklich immer sportübergreifend in den Surfmedien von vielleicht einem der größten Sportler aller Zeiten. Da würde ich sagen, kannst du locker mithalten, auch über die Zeitspanne, die du aktiv im Profisport dabei bist. Was hat dich permanent angetrieben, immer wieder neu aufs Brett zu steigen und zu sagen, ich will wieder gewinnen? Gab es nicht einen Punkt, wo du gesagt hast, ich mache jetzt hier einen Deckel drauf, ich höre auf?
Also ich habe ja 30 Jahre lang den Windsurf-Weltcup mitgesurft, also von 1986 bis 2015 durchgehend. Bin da 25 Jahre plus mindestens eine Disziplin auf dem Podium gewesen im Endresultat. Auch im Ende noch war ich immer noch Dritter, mindestens in den Slalom oder im Speed. Bis 2016 inklusive war ich ja immer noch der Weltmeister im Speedsurfen. 2017 war ich hier Zweiter und in 2018 war ich Dritter. Von dem her waren das, glaube ich, eher 28 Jahre, wo ich mindestens eine Disziplin auf dem Podium war. Und in diese 25 Jahren habe ich eben 40 Weltmeistertitel plus die 2 Speeds, die hinterher kamen, eingesurft. Und knappe 300 Podiums insgesamt und wie gesagt 167 Weltcup-Siege mit Windsurfen in der Welle, im Slalom, im Racing. Die gesamte Zahl natürlich viel schnell zusammen, die 12 Gesamtwertungen, die ich gemacht habe. Overall World Champion. Wenn Slater jetzt Longboard mitgesurft hätte, der hätte eine 2 Disziplinen gehabt, wo er auch gewinnen hätte können. Aber Kelly Slater ist Wellenreiten, Shortboard. Hätte er Bodyboarden gemacht und Longboarden gemacht und Stand-Up-Paddeln gemacht, dann hätte er vielleicht auch 40 Weltmeistertitel reinsurfen können. Aber wenn du natürlich auf eine Disziplin konzentrierst, hat er immer noch 11 geschafft in glaube über 25 Jahren. Das war nicht jedes Jahr mitgesurft, so wie ich, aber er war ja auch kurz mal Hollywood-Star bei Baywatch, so war er ja lange unterwegs und hat noch andere Sachen gemacht, wo er mal eine Saison ausgesetzt hat. Aber ich bin ja wirklich 3 Saisons durchgehend im Weltcup mitgesurft, deswegen auch meine Hüften alle beide jetzt ausgewechselt. Und nach diesen 30 Jahren habe ich mich ja fokussiert auf die 15-Knoten-Marke, auf die 500 Meter beim Speedsurfen. Habe also Ansage gemacht, obwohl jeder gesagt hat, das ist unmöglich, weil damals war der Rekord von Yellow Paces, war ein Riesenkatamaran aus Australien mit 46 Knoten Durchschnittsgeschwindigkeit auf 500 Meter. Und ich sagte, das werde ich toppen und ich werde auch die 50 Knoten erreichen. Mittlerweile ist mein persönlicher 500 Meter Rekord bei knappe 52 Knoten und der Weltrekord ist über 53 von den Albo. Und unseren Topspeeds sind ja, wenn es in Knoten rechnen, meine, also der Topspeed überhaupt, den der damals der Rekord war, ist ja 55,98 Knoten, was ausmacht 103,68 km/h. Und ich bin an dem gleichen Tag fünfmal über 100 gesurft und auch sogar über 100 Meter auf der Messstrecke über 101 gewesen. Und das beweist mir einfach bei den richtigen Bedingungen, dann ist es möglich, auch auf die 500 Meter mit einem Windsurfboard die 100 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit zu erreichen. Und das ist natürlich das größte Ziel überhaupt, jetzt auch in Namibia in 3 Wochen wieder runterfliege. Von dem her, Material ist besser geworden, die Kenntnisse sind besser geworden, die Kanalbauer werden auch immer besser, dass die Strecke noch schöner ist, dass das Wasser noch glatter ist. Und das ist natürlich auch wichtig, denn wenn die Piste perfekt ist, dann kann man auch die ganze Power, die man Segel hat, an Bord hat, aufs Wasser bringen. Du kannst ja nicht 200 mit einem Auto fahren auf der Schotterpiste. Aber auf einem schönen Asphalt, da kann das jeder gute Autofahrer, der das gerade ausgeht, der kann auch 200 fahren, wenn das Material passt. Und ähnlich ist es halt beim Windsurfen auch. Du wirst halt Wind angetrieben, aber wenn die Piste nicht passt, dann musst du runter vom Gas, weil sonst machst du einen riesen Crash.
Ich glaube, das ist ein guter Punkt und der Übergang ist perfekt. Du hast dich, wie du gerade gesagt hast, auf deinen Weltrekord ja ein bisschen fokussiert in den letzten Jahren. Lüderitz. Dieses Jahr war ich in Namibia, das erste Mal mit meiner Familie, hauptsächlich auch da Safari und auch ein bisschen Wellenreiten. Und wir sind Richtung Walvis Bay gefahren und ich weiß noch, an einem Tag war es super, super, super windig für meine Verhältnisse. Und ich meinte, wir sind da rumgerannt, da ist Sand rumgeflogen. Und da meinte ich zu irgendwelchen Leuten vor Ort, boah, es ist aber echt krass windig hier. Es ist schon ganz anders, als wenn man jetzt hoch Richtung Swakopmund oder Etosha in den Norden fährt. Hier ist ja viel mehr Wind. Und da meinten die noch zu mir, heute ist noch einer der windstilleren Tage. Warte mal ab, bis der Wind richtig pustet. Und als ich das dann bei dir gesehen habe, dass das auch einer der Orte ist, oder zumindest ein bisschen weiter südlich, wo es halt eben genau diese besonderen Bedingungen gibt, um den aufzustellen, fand ich das Ganze schon wieder super interessant. Und ich fände es cool, wenn du vielleicht mal so ein bisschen beschreibst für alle Zuhörenden, die nicht genau wissen, wo Lüderitz liegt. Wo ist das genau? Wie kommt man dahin? Und wie genau läuft die Speed Challenge ab, dass wir so einen Eindruck davon bekommen, wo man sich befindet?
Ja, Namibia ist ja in Südwestafrika. Ich bin eingeladen worden vor vielen, vielen Jahren, 20 Jahre wahrscheinlich, von den ganzen Südafrikanern, Namibianern, damals windsurft haben. Und das war nach Walvis Bay zu kommen, um die afrikanische Meisterschaften mitzusurfen. Und da habe ich natürlich entdeckt, wie stark der Wind da unten ist. Wir hatten dann die Weltmeisterschaft sogar Jahre später in Walvis Bay auf der Sandbank vor dem Yachtclub gemacht, den ich damals nicht gewonnen habe, sondern leider nur Zweiter geworden bin. Aber so ist es nun mal. Man kann nicht alles gewinnen, auch wenn man versucht. Und dann haben wir da sogar einen Rekordversuch gemacht auf der Sandbank draußen. Und da habe ich auch den Weltrekord auf die nautische Meile gemacht. Und das erste Mal, dass irgendein Segelfahrzeug über 40 Knoten gesurft ist auf diese Distanz, ist 1,8 Kilometer und 52 Meter, eine nautische Meile. Und mein Durchschnittsgeschwindigkeit war damals 41,19, was 76 km/h ausmacht. Und der Rekord ist ganz, 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 ganz lange gehalten worden. Der ist erst vor kurzem getoppt worden mit 2 Knoten oder 1,5 Knoten in Südfrankreich, in La Franquie. Aber den habe ich halt in Walvis Bay gemacht. Deswegen auch schöne Erinnerungen von Walvis Bay. Und dann später sind wir nach Lüderitz runter, haben den Wind da gecheckt, weil da war der Wind noch stärker anscheinend, haben die ganzen Locals gesagt. Und Lüderitz ist ja da, wo die Deutschen eigentlich die ersten Diamantenminen hatten, schon vor sehr, sehr, sehr vielen Jahren. Und da gibt's viel Fischerei. Da gibt's Pesca Nova, die ganzen großen Fische, die wir hier in Europa im Supermarkt kriegen. Die Melusas auf Spanisch, das ist, glaube ich, ein Barsch auf Deutsch. Die kommen von da unten aus dem kalten Meer. Diamantenminen sind überall. Also sie haben sehr viele Bodenschätze. Und das lernt man natürlich dann auch kennen, wenn man da längere Zeit verbracht hat. Und in den letzten 10 Jahren habe ich mindestens 3 Wochen im Jahr in der Nähe verbracht, wegen der Speedsurfen. Und haben natürlich auch mittlerweile Freunde da unten. Und die haben ja auch viele von diesen alten Geschichten erzählt. Von denen her ganz interessant.
Auf jeden Fall. Ich fand das Land sowieso super spannend. Und gibt es einen Grund davon, also dafür, warum der Wind da unten so besonders stark bläst?
Ja, das ist auch ein Hochdruckgebiet, ähnlich wie die Kanarische Insel. Sowohl in Cape Town wie auch in Namibia hast die Southeaster. Das ist hier oben auf der Nordhalbkugel, das heißt das Nord-Nordost-Passat. Das ist Azorenhoch, ist ein Nordost-Passat-Gebiet, der auch den Kolumbus vor über 500 Jahren nach Amerika rübergeblasen hat, sozusagen wollte oder wollte er nicht, er ist da angekommen. Ähnlich wie auch der Sahara-Staub, wenn es ganz ostlich mit starken Hochdruckgebieten geht, der Sahara-Staub ja bis in den Amazonas rein und ist eigentlich sehr, sehr, sehr wichtig für die Befruchtung von den ganzen Bäumen da unten. Das habe ich auch nicht erstmal gelernt, jetzt über die letzten 10 Jahren. Aber das ist ganz wichtig, ist der Kalima, der heiße Wind, der auf den Kanaren öfters mal im Sommerhalbjahr zumindest mal hier alles dicht macht. Und man sieht keine 30 Meter. Ist ganz wichtig, dass er bis in Südamerika da ankommt anscheinend. Und ähnliches auch unten in Südafrika und Namibia, der Southeaster. Das Meer ist riesengroß und hat sehr viel Kraft. Auch die Temperaturen sind sehr entscheidend bei gutem Wind. Denn man kann sagen, von 12 bis 18 Grad ist der Wind am dichtesten. Wenn er übers Wasser kommt, hat er noch viele Wassermoleküle, dann hat er sehr viel Power. Das ist ein dichter Wind. Ein heißer Wind ist sehr böig und nicht sehr effizient. In der Höhe, wie am Südplanersee in der Schweiz, ist der Wind auch wieder dünner und du brauchst viel mehr Segel, um die gleiche Power zu erzeugen. Und Namibia hat das Phänomen, starker Wind, konstanter Wind, oft Wind in der Windsaison. Und eben auch mit sehr viel Dichte von diesen Wassermolekülen. Und ich denke, das ist auch einer der vielen Gründe, warum man da unten so schnell surfen kann.
Verrückt, ja, wenn man sich das anguckt oder wenn man sich das angucken will. Im Hintergrund ist ja dann fast nichts anderes als Sand. Also es ist sehr, gefühlt sehr staubig, sieht sehr wüstig aus. Und jetzt frage ich mich natürlich, was sind die Regeln, damit der Weltrekord da unten offiziell ist? Muss man die Geschwindigkeit über Distanz X halten? Ist es die Durchschnittsgeschwindigkeit? Vielleicht kannst du uns da mal kurz sagen, was so die Bedingungen für deinen Weltrekord waren.
Ja, erstens einmal, diese Dünen, die du siehst, das ist nur ganz schmal. Das kommt übers Wasser und dann kommt über die Dünen. Es ist nicht so, dass da tausende von Kilometern Dünen sind. Es sind nur ein paar. Das ist also direkt vom Meer sozusagen.
Okay.
Man könnte natürlich noch einen Spot finden, der noch näher am Meer ist, aber es gibt keinen geraden Platz. Es ist dann alles so bergig und so dünnig. Der Rekord, da musste erstens einmal einer von der Speed Event Association dabei haben. Das kostet pro Woche x Euros. Da kommt dann Marschall runter. Das wird dann vermessen mit einem Topografen, der jeden Tag checkt, dass diese Markierungen von den Topografen auch eingehalten werden. Es sind 2 Kameras, die genau 90 Grad mit ein paar Stöcke vorne, die da auch platziert sind von diesem Topografen, der es auch abschreibt, dass es alles okay ist. Und der Marschall ist da und wir schauen, dass immer diese Distanz die richtige ist. Also 501 Meter ist das. Und der geht rum. Und jedes Mal, wenn die grüne Flagge oben ist, dann schaut er, dass es alles passt. Der hat natürlich ein paar andere Punkte schon markiert, dass er sehen kann, dass die Kameras nicht auf einmal enger sind oder weiter sind, sondern wirklich diese 90 Grad haben. Und das ist der offizielle Rekord für alle Segelfahrzeuge, egal ob Windsurfen oder Segelboote oder Katamarane, seit 100 Jahren immer diese 500 Meter.
Okay.
Und seit es GPS gibt, bessere GPS-Geräte, gibt es auch den Topspeed-Rekord. Und die messen ja 20 Punkte pro Sekunde und sind sehr, sehr genau. Also egal, ob jetzt die 500 Meter messen mit den Kameras oder mit den GPS, ist das identisch geworden mittlerweile mit den GPS. Du hast manchmal einen Spike drin, weil du reingefallen bist, aber der tust du eliminieren. Von dem her muss ich sagen, das ist eine gewaltige Verbesserung des Speedsurfen. Wir haben ja auch die Dunkerbeck Speed Challenge mittlerweile seit 10 Jahren, die wir global ausüben. Es sind über 3000 Teilnehmer mittlerweile aus über 30, 40 Ländern, mittlerweile sind es eigentlich 50 Ländern. Und da kannst du überall mitsurfen, deinen eigenen Speedspot promoten, egal ob auf Gran Canaria oder auf Namibia. In Australien gibt es sehr gute Plätze und in Niederlande, in Deutschland. Steinhuder Meer ist oft dabei, ist anscheinend ein guter Spot mittlerweile geworden für Speedsurfer. Von dem her ganz interessant.
Okay, und jetzt, wenn wir über diesen Rekord sprechen, über die Geschwindigkeiten. Es sind, glaube ich, wenn ich das so ein bisschen im Kopf habe, um die 20 Sekunden manchmal, die das dauert. Was geht dir da durch den Kopf? Denkt man vorher darüber nach oder ist es einfach nur Fokus geradeaus und Vollgas?
Du hast im Prinzip vom Start in Kanal 5 Sekunden und dann bist du bei der Startkamera. Und dann musst du von 0 im Prinzip 100 erreichen innerhalb von diesen Sekunden. Ja, 5, 6 Sekunden. Wenn du da schon die ersten 3 Sekunden irgendwie so ein bisschen wobbelst und so weiter, ist der Run eigentlich schon für nix. Da kannst du höchstens noch versuchen, die zweite Hälfte auszunutzen für den Topspeed. Aber für die 500 Meter ist das Teil schon gelaufen. Das heißt, du musst jedes Mal eine gute Böe abwarten am Anfang und dann von die erste Sekunde musst du schon Vollgas geben, um wirklich da auch bei der Kamera, der ersten Kamera, mit Vollgas anzukommen. Und sonst schaffst du auch eine gute Zeit und vor allem keinen Weltrekord. Weil die Messlatte ist ja so hoch mittlerweile. Du kannst mal dein Personal Best ein bisschen verbessern, aber es muss immer mit 100%iger Begeisterung jeden Run angehen.
Und denkt man dann darüber nach? Denkt man überhaupt oder ist der Kopf einfach leer und man hält sich einfach nur fest?
Der Kopf ist ganz sicher nicht leer. Du lernst im Prinzip jedes Mal, wenn du da durchjagst. Und du kannst auch ein bisschen besser einschätzen, wo kommen die Böen, was für Böen sind die guten Böen, was für Böen sind die schlechten Böen, die Neulinge wahrscheinlich gar nicht sehen. Die fahren einfach los und ich weiß ganz genau, der fährt da runter, aber der wird hier keine gute Zeit hinlegen, weil da einfach die Böe aus der falschen Richtung kam. Und das musst du erstmal lernen. Wenn der Wind nämlich von so weit hinten kommt, dann ist es zu wellig. Ja. Wenn der Wind so weit 90 Grad ist, dann ist es schön flach. Aber du wirst nicht schnell. Das macht zwar wahnsinnig viel Spaß, aber du wirst nicht richtig schnell. Das heißt, es sind halt Dinge, die du halt über die Jahre lernst. Und ich sage immer, jeder Run ist wichtig, weil du lernst jedes Mal was dazu.
Okay, und man sieht in deinem Film unter anderem auch deinen Sohn einmal fallen. Und ich kenne das vom Skaten früher und auch vom Surfen. Und ich fahre bei weitem beim Wellenreiten nicht so schnell wie ihr. Und das tut manchmal schon ziemlich weh, wenn man da ungebremst komisch hinfällt. Gab's Momente oder gibt's Momente, wo du Angst davor hast, ab einer gewissen Geschwindigkeit aufs Wasser zu fallen, weil du weißt, was passieren kann, oder wird das einfach ausgeblendet?
Das wird ausgeblendet komplett. Du musst dich einfach so darauf vorbereiten, dass du fit genug bist, dass du auch ein paar Stürze nehmen kannst. Natürlich, wenn es zu wellig wird, musst du auch abschätzen können, okay, es lohnt sich jetzt nicht, alles zu geben. Du gehst auch ein bisschen runter vom Gas und lässt es halt ausfahren und fährst wieder neu an. Also du musst es einschätzen können, lohnt sich das, 100% zu geben, oder ist es einfach zu wellig oder die Richtung ist nicht gut genug und dann fahre ich halt durch und das war's dann, schmeißt den Rand weg und dann fährst du wieder an. Die einfach denken, dass jedes Mal 100, und auch wenn die Bedingungen schwierig sind, das geht einfach nicht. Du kannst nicht mit Schotterstraße, wie vorhin schon gesagt, mit 200 fahren. Wenn es rubbelig wird, musst du bremsen und du musst einfach runter vom Gas. Und dann musst du eine schönere Strecke aussuchen und dann geht's wieder los. Und wenn du aber Lüderitz nicht gut kennst, dann fängt das morgens an, denn da ist guten Wind. Da musst du schon mal ein paar Runs machen, dass du warm wirst. Und da gibt's so 2 Stunden, wo der Wind am stärksten ist. Und wenn du da so eine Stunde nicht gesurft bist, dann wieder reinkommst, auf einmal hast du 10 Knoten mehr, dann gibt's böse Überraschungen. Und oft sind halt die dann stürzen, weil die halt ein bisschen so lange Pause gemacht haben und dann überrascht worden sind, wie viel mehr Wind auf einmal ist. Hm. Und das war auch bei meinem Sohn so. Der ist sehr gut gefahren vormittags. Der hat sogar den unter 18 Weltrekord gemacht mit über 80 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit und knappe 85 Topspeed. Und dann hat er ein bisschen Pause gemacht, hat sein Sandwich gegessen, hat sich gefreut darüber. Sagt, jetzt mache ich noch einen. Und sagt, pass auf, das ist jetzt mehr Wind. Und wie Kinder halt oft sind, sagen, ja, Papi. Und schon ist er beim ersten Run, hat er diesen Riesensturz gemacht und da war auch alles vorbei.
Das sah auf jeden Fall wirklich brutal aus. Also man überschlägt sich ja da und ich kann mir vorstellen, vielleicht kannst du das mal beschreiben. Ich glaube, für Leute, die nicht so wassersportaffin sind, dann denkt man sich, ah ja, okay, man fällt in Wasser, aber ab einer gewissen Geschwindigkeit, habe ich das Gefühl, fühlt sich das eher an wie ein Beton.
Ja, Beton ist es nicht, aber wenn es blöd hergeht, dann surfst du nicht mehr. Es gibt viele, die haben da die Rippen gebrochen und die fliegen dann nach Hause hinter einem großen Sturz. Und bei Liam hat sich das Knie so verdreht, dass sein Kreuzband nicht gerissen ist, aber angedehnt war.
Ja.
Und der hatte jahrelang damit zu tun hinterher, immer wieder, bei schwierigen Bedingungen hat er immer wieder Probleme damit gehabt. Also ein Sturz bei der Geschwindigkeiten ist keinem zu empfehlen. Wer vielleicht mal Wakeboarden war, egal ob auf so eine Schleppanlage oder hinterm Boot oder Wasserskifahren, und da tust du ja normalerweise zwischen 22 bis 26 Knoten maximal ist deine Geschwindigkeit vom Boot. Barfuß kannst du im Prinzip ab 30 Knoten Geschwindigkeit machen. Und wenn du da stürzt, dann weißt du schon, was los ist. Und dann tu mal nochmal 20 Knoten oben drauf packen. Das ist alles anders als lustig, kann ich auch sagen.
Fühlt sich wahrscheinlich so an, als würde man ungebremst in eine Wand rennen. Es sah auf jeden Fall wirklich, wirklich absolut brutal aus. Und ich kann mir vorstellen, dass man da, ja, ich weiß nicht, dass man sich halt immer wieder darauf einlassen muss. Und wahrscheinlich muss man auch einfach irgendwie fallen, um zu lernen, was was wichtig ist und worauf es ankommt. Und du hast eine Sache eben schon ein paar Mal gesagt, und zwar das Thema Gewicht habe ich so ein bisschen so verstanden. Ist es von Vorteil, wenn man ein bisschen größer gewachsen ist und schwerer ist, um den Speed-Rekord zu brechen, weil man automatisch mehr gegenhalten kann? Oder spielt das keine Rolle?
Nee, hundertprozentig. Also wenn du nicht mindestens 95 oder 100 Kilo wiegst, hast du null Chance. Also ich wiege gerade 110 Kilo. Mhm. Und da tue ich noch 5 Kilo Gewichtsweste auf und Neopren. Also ich bin bei 120 Kilo dabei, wenn ich den
Speed-Rekord
fahre. Ja, ein bisschen Stabilisierung.
Okay.
Mein Board ist nur 40 Zentimeter schmal. Also es ist wie ein Wasserski. Wenn du drauf stehst, das geht unter wie nix. Da brauchst du viel Power, dass du überhaupt ins Fahren kommst. Die etwas leichteren, die haben mehr Gewicht und die surfen dann mit 39 Zentimeter schmalen Board. Von dem her, da ist brutal viel Power. Das ist wie wenn du 1000 PS in den Händen hättest. Und das musst du irgendwie kontrollieren.
Die musst du auf die Straße kriegen.
Eine große Herausforderung. Und es gibt immer noch nur 5 Leute, die 100 km/h gesurft sind von allen Windsurfern, den ganzen Planeten. Von dem her, das ist nicht so, ich fahre jetzt runter und mache da 100. Die meisten, die machen da 85 oder 90 km/h. Und das war's dann. Und von den 100 Leuten, die im Weltcup mitsurfen, können vielleicht 3 oder 4, wenn sie da wären, mit dem richtigen Material auch die 100 knacken. Mhm. Aber erstmal musst du dafür üben, erstmal musst du dir das Material dafür haben und dann auch los cojones, dass du es machen willst.
Das glaube ich sofort. Das heißt aber theoretisch, dass Liam vielleicht in ein paar Jahren, wenn er richtig zulegt, da auch Ambitionen hat, das zu packen? Oder also würdest du jetzt sagen, es ist quasi mit seinem Gewicht, mit seiner Größe jetzt sein Limit erreicht? Oder ist es trotzdem möglich, dass er dich vielleicht auch challenged bei der nächsten Speed Challenge, wenn er denn dabei wäre?
Nee, null Chance.
Einfach des Gewichts wegen schon?
Ja, alleine wegen Gewicht hat er null Chance. Der wiegt ja jetzt momentan knapp 80 Kilo.
Okay,
das krass. Ist komplett unmöglich. Der hätte null Chance. Also da musst du, wie gesagt, musst brutal gut beim Slalom-Surfen sein und musst mindestens 95 Kilo haben, sonst hast du da wirklich keine Chance, auch die 100 km/h zu knacken. Das ist physisch unmöglich.
Absolut verrückt. Und jetzt fährst du wieder hin nach deiner OP, wieder nach Lüderitz, wieder die Ambition, den Rekord zu knacken. Hast du eine fixe Zahl im Kopf, wo du sagst, das will ich erreichen, oder ist einfach nur Hauptsache schneller?
Also ich weiß, dass meine Boards, meine Finnen sind absolut perfekt. Meine Segel waren beim letzten Rekordversuch schon gut. Ich werde natürlich dieses Segel wieder mitnehmen und habe auch ein paar Weiterentwicklungen gemacht. Und ich denke mal, dass sie vielleicht noch einfacher so halten sein werden, weil die einfach ein bisschen schöner aussehen auf dem Wasser. Mhm. Und wenn der Wind und die Windrichtung und der Kanal mindestens so gut ist, wie er bei den letzten Rekordversuch war, dann denke ich, dass es sollte keinen Grund geben, warum wir nicht mindestens genauso schnell sind.
So cool. Ich weiß nicht, sagt dir der Name Kai Lenny was?
Natürlich, Kai Lenny, den kenne ich schon, seit er in den Windeln war.
Okay.
Seine ersten Disziplin war ja Windsurfen. Jugendlicher war er sogar auch auf Gran Canaria in Poso, als ich noch hier gewonnen habe in der Welle, ist er mitgesurft.
Ach krass.
Und ich glaube, sein bestes Ergebnis hier auf Gran Canaria war ein 5. Platz. Er ist auch beim Aloha Classic dabei, wo mein Sonja dabei ist in Kürze. Und letztes Jahr war er 3. bei den Männern. Und er würde natürlich auch gerne mal ein Aloha Classic gewinnen, den ich ja schon gewonnen habe. Und 4 zweite Plätze gemacht, aber auch in der Welle war der erste Europäer, der überhaupt in Hawaii einen Wave Contest gewonnen hat in den 90er Jahren. Sowohl in Hokiba wie auch auf Oahu in Diamond Head, wo Wahnsinn. Robin Esser ganz, ganz früh zu Hause war. Von dem her ist es nicht einfach. Es ist schwierig zu gewinnen und es kann nur einer gewinnen.
Ja, ich meine, Kyle Lenny kam mir nur jetzt mit deinen Rekorden in den Kopf, weil man sieht ihn hier, der war jetzt vor 4 Wochen, war der hier in Frankreich, ist ein Wellenreit-Contest mitgefahren, dann ist er wieder in Portugal, macht Big Wave Surfen und versucht da irgendwie die größten Wellen zu surfen, aber dann sieht man ihn auch auf einmal in Nazaré mit einem Foil und dann fängt er auf einmal an, sein Segel auszupacken und fängt dann an, immer größere Wellen wie auch Mavericks und wahrscheinlich auch irgendwann Nazaré mit einem Windsurfboard zu machen. Und ich habe mich gefragt, gibt es neben der Speed Challenge in Lüderitz für dich noch weitere Sachen, wo du sagst, die will ich unbedingt machen, da will ich mich an größere Wellen heranwagen oder eben noch weitere Speed-Rekorde brechen?
Ja, erstens, aber ich war ja auch in den 90er Jahren einer der ersten, der auch in Jaws gesurft ist, gewinnsurft und auch Tollen gemacht hat. Und mittlerweile muss ich sagen, mein Hauptfokus ist natürlich Speedsurfen, aber ich habe ja schon alles gemacht. Ob es Big Wave sind in Gran Canaria vor der Ventura oder auf Maui, in Hokipa und auch in Jaws.
Du bist Jaws gewindsurft?
Gewindsurft und Towin, ja. Ist auch im Film drin, einige Aufnahmen davon.
Das war ein Jaws, okay, das, okay. Ich wusste, ja, das habe ich irgendwie übersehen, dass es Jaws ist. Okay, ja. Das heißt aber, das Kapitel ist abgehakt. Es ist jetzt der Speed-Rekord, den es gilt weiterzubrechen, um als schnellster Mann
ja,
des Wassers.
Ich bin ja mittlerweile 55 Jahre alt. Und wo ich noch einigermaßen, also ganz vorne surfen kann, ist beim Speedsurfen. Natürlich mache ich viel Film und Foto immer noch in der Welle. Speziell bei guten, gleichmäßigen, schönen Wellen kann ich auch noch gut die Wellen abreiten. Aber ich muss jetzt nicht mehr die ganzen Jungen beweisen, dass ich die sagen kann. Also die Zeit habe ich hinter mir. Und man muss es auch weitergeben können und das genießen. Also Surfen hält sich zwar jung, ja. Aber die Jungen werden natürlich auch stärker. Das darf man nicht vergessen.
Auf jeden Fall. Ich bin total gespannt. Ich finde es auch total cool, dass wir jetzt zu dem Zeitpunkt hier sprechen. Und vielleicht kriegen wir das ja nochmal hin. Ein kurzes Update nach dem neuen Rekordversuch, sage ich jetzt mal, im November von dir zu bekommen. Ich würde sagen, wir kommen langsam zum Schluss. Bevor wir allerdings die Podcast-Folge schließen, Hätte ich noch 3 schnelle Fragen.
Ja, erstens einmal, ihr könnt mir natürlich folgen auf Instagram, auf Facebook. Ich habe auch meine Webseite dummerbeck.com und da sind mir ganze Informationen, was auch in Lüderitz passiert und natürlich über das ganze Jahr. Von denen her, die Updates sind nicht unergreifbar, so wie vor 25 Jahren, sondern relativ einfach zu folgen. Ich habe auch einen kleinen YouTube-Channel gemacht, der Dunkelbergs World heißt, von dem für alle Interessierten einfach draufklicken und schon habt ihr die hautnahen Informationen.
Schon geht's direkt weiter. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, da werde ich gleich direkt mal reingucken. Also 3 schnelle Fragen zum Schluss. Erstens, was treibt dich heute noch an, jeden Tag aufs Board zu steigen, obwohl du schon alles erreicht hast?
Das ist auf jeden Fall der Spaß, den ich beim Windsurfen, beim Stand-Up-Paddeln und auch beim Longboarden habe. Und das treibt mich einfach weiter.
Sehr cool, danke. Zweitens, wenn du nur einen Windsurf-Spot für den Rest deines Lebens wählen könntest, welcher wäre das und warum?
Ich würde sagen Gran Canaria, weil ich da sehr viele Spots habe auf der Insel. Ich kann das ganze Jahr windsurfen und ich kenne alle Spots sehr gut.
Letzte Frage. Welchen Rat würdest du jungen Windsurfern geben, die davon träumen, einmal in deine Fußstapfen zu treten?
Der Rat an all jungen Windsurfern ist, mit anderen jungen Windsurfern surfen zu gehen, möglichst oft den Sport auszuüben, denn man treibt sich gegenseitig an. Und das macht auch mehr Spaß, wenn mehrere junge oder ältere Windsurfer zusammen surfen. Und das ist der beste Rat, den man haben. Oft aufs Wasser gehen. Viel Spaß haben, sollte es mal einfach nicht so gut klappen, dann einfach ein bisschen weniger surfen und dann geht der nächste Tag schon wieder besser.
Perfekt. Björn, vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass du heute da warst, dass du all deine Insights mit uns geteilt hast und natürlich vom ganzen Team auch ganz viel Erfolg bei der Challenge im November in Lüderitz.
Vielen Dank auch und ich kann auch nur eins sagen zum Abschluss. Alle Surfeltern, bringt euren Kids zur Surfschule, denn Windsurfen oder Wellenreiten oder Stand-Up-Paddeln ist auch eine Familienknüpfung, ähnlich wie Skifahren. Denn wenn man es einmal anfängt mit deinen Eltern oder mit deinen Kindern, dann kann man das ganze Leben lang diesen Sport, diesen wunderbaren Sommersport ausüben. Und der macht ja Spaß. Und wie mein Vater sagt, Windsurfen hält mich jung. Also für jeden zu empfehlen.
Perfekt, damit schließen wir den Podcast mit diesen Worten. Vielen Dank, Björn. Das war unsere Folge mit Björn Dunkerbeck, dem erfolgreichsten Windsurfer aller Zeiten. Eine Geschichte, die einmal mehr zeigt, wie weit man kommen kann, wenn Leidenschaft, Zielstrebigkeit und das richtige Mindset zusammenkommen.
Beeindruckend, wie Björn mit einer Selbstverständlichkeit seinen Weg gegangen ist, getragen von seiner Familie, die ihm immer den Rücken gestärkt hat und angetrieben von dem unerschütterlichen Glauben an sich selbst und seine Ziele. Ob Weltrekorde, Titel oder die nächste Herausforderung. Für Björn gibt es keine Grenzen, nur neue Ziele. Eine Inspiration für uns alle, groß zu denken und nie aufzuhören, für das zu kämpfen, was uns antreibt. Hat euch die Folge gefallen? Dann teilt sie gerne mit euren Freundinnen und Freunden. Bis dahin, I'll see you soon auf einem Screening der International Ocean Film Tour oder vielleicht auch direkt im Meer. Ciao!